Ja, vielen Dank euch allen und danke auch, dass ihr so zahlreich gekommen seid, auch in den Stream und in die Aufzeichnung. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Vortrag. Ich möchte heute ein bisschen die Frage beantworten, rettet uns die KI? Das ist eine sehr, sehr provokante Frage, gerade vor dem Hintergrund der digitalen Inklusion. Denn Barrierefreiheit und Inklusion sind quasi die Leitthemen der großen KI-Labore dieser Welt, unserer Zeit. Und die schmücken sich sehr gerne damit, indem sie sagen, ja, unsere Technologie ermöglicht es allen Menschen irgendwie in der Gesellschaft teilzuhaben. Wir machen alles gut. Mit unserer Technologie wird es endlich richtig und endlich richtig gut. Und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich bin, wie ihr schon gehört habt, selbst hochgradig sehbehindert seit Geburt und ich nutze all diese Sachen auch in meinem Alltag relativ intensiv. Gerade jetzt im letzten Jahr hat es für mich immer einen sehr großen Stellenwert eingenommen und da möchte ich mal mit anfangen und euch mal berichten, was so geht, wofür man diese Technologien jetzt heutzutage schon einsetzen kann, wofür es gut ist. Aber später, dann im Laufe des Vortrags, wird das Ganze immer noch ein bisschen düsterer und vielleicht nicht ganz so toll. Und ich werde auch ein paar Dinge ansprechen, auf die wir unbedingt achten müssten, wenn wir weiter in die Zukunft gehen. Genau, um mal die Frage zu beantworten, die hier auf der Folie steht. Rettet uns die KI? Nein, es ist es ist so. Die KI wird uns nicht retten, aber sie wird uns hoffentlich als gutes Werkzeug, zumindest in einigen Teilbereichen, hoffentlich auch selbstbestimmt zur Seite stehen. Also wie schon gesagt, ich möchte gerne anfangen, euch erstmal einen kleinen Rundumschlag, Überblick zu liefern darüber, was heutzutage schon geht. Und als ersten Punkt habe ich mir dafür rausgesucht, automatisierte Bildbeschreibungen. Ihr könnt euch vorstellen, als blinde Person ist es für mich extrem schwierig, zum Beispiel am sozialen Leben in sozialen Netzwerken teilzuhaben, wenn da zum Beispiel Bildbeschreibungen fehlen. Ganz viele von euch posten sicherlich selber regelmäßig irgendwelche Bilder, um zu kommunizieren, was da zu sehen ist. Und wenn kein Alternativtext vorhanden ist, fehlt mir persönlich einfach ein ganzes Stück weit an Informationen und ich kann eben nicht im gleichen Maße teilhaben. Das können wir jetzt ein bisschen automatisieren. Das geht schon seit ein paar Jahren so relativ rudimentär. Hier auf der Folie seht ihr ein Beispiel, das der iOS-Bilderkenner liefern kann. Das geht schon so seit 2-3 Jahren. Ist relativ unausführlich, relativ undetailliert, mit eben sehr, sehr wenigen Informationen. Aber vielleicht für eine kurze Beschreibung ist das allemal ausreichend, wenn ich jetzt in meiner eigenen Bibliothek ein bestimmtes Foto wiederfinden möchte. Was wir jetzt im letzten Jahr dazu bekommen haben, sind die sogenannten großen Sprachmodelle, die multimodale Fähigkeiten haben, zum Beispiel GPT-4, davon habt ihr sicherlich alle gehört. Da kann man ein Bild hochladen und aus demselben Bild, das hier der iOS-Bildgenerator beschrieben hat, macht es eine sehr viel ausführlichere, sehr viel detailliertere Bildbeschreibung. Und in dieser Bildbeschreibung sind zumindest die meisten Details relativ korrekt und das ist eine großartige Sache. Man muss natürlich immer noch weiter darauf achten, dass die Outputs korrekt sind. Ich kann das selber relativ schlecht oder schwer verifizieren, aber dass das geht, ist großartig. Was damit auch geht, ist, diese Sprachmodelle, die eben multimodal sind, sind dazu in der Lage, Instruktionen zu verstehen. Also ich kann denen zum Beispiel sagen, gib mir eine kurze, knappe Beschreibung. Mach die Beschreibung so ausführlich wie möglich. Oder wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einem Museum befinde und mir ein Gedicht zum Beispiel besser gefallen würde als ein Bild, weil das für mich eine zugänglichere Form der Kunst ist, dann kann ich das Sprachmodell bitten, ja, gib mir statt einer Bildbeschreibung ein Gedicht zu dem Bild. Gib mir verschiedene Gedichte. Generier mir vielleicht ein Lied. Und das ist eine großartige Möglichkeit, um Teilhabe zu schaffen in diesen Bereichen, wo das eben bisher nicht möglich war. Was ich mit dieser Bilderkennung auch machen kann, und das finde ich eine richtig krasse Sache, ist, ich kann User Interfaces erkennen und akkurat beschreiben und taggen. Ich habe das hier mal auf der Folie als Beispiel gemacht mit der Titelfolie dieses Vortrags und auf der linken Seite könnt ihr hier eine JSON-Struktur erkennen, die quasi zeigt, welche Elemente in diesem Fenster vorhanden sind. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich selbst nutze assistive Technologien in Form eines Screenreaders, wenn ich mit dem Computer interagiere und das ist eben darauf angewiesen, dass Entwickelnde von Programmen festlegen, wie bestimmte wie bestimmte Schaltflächen in dieser Software heißen oder wie die gelabelt sind, ob es da irgendwelche Untermenüs gibt, die ich zusätzlich noch navigieren kann. All das muss für den Screenreader irgendwie sinnvoll getaggt werden. Und diese Modelle können das jetzt über diese Bilderkennung zum Beispiel eventuell übernehmen. Es ist auch mittlerweile integriert in iOS zum Beispiel, da gibt es das auch schon seit ein paar Jahren. Es ist nicht ganz so sophisticated, wie das jetzt hier auf dieser Folie von GPT-4 Vision gemacht wurde, aber das funktioniert und es ermöglicht eben mehr Teilhabe. Was ich neben dieser Bilderkennung jetzt machen kann, beispielsweise mit diesen Sprachmodellen, ist ganz viel im Bereich leichte oder einfache Sprache. Es gibt auf der Welt sehr, sehr viele Menschen, tatsächlich die meisten Menschen, die unter den Begriff Behinderung fallen, die eine sogenannte Lern- oder kognitive Behinderung haben, die extrem stark davon profitieren, dass Inhalte für sie vereinfacht werden oder kurz zusammengefasst werden zumindest, weil sie eben eine massive Textflut oder schwierige Worte sehr einschränken in ihrer Teilhabe. Und was wir jetzt machen können mit diesen Modellen ist zum Beispiel, wir können einen langen Text, ich habe das hier mit meiner Vortragsbeschreibung gemacht in der Folie, und einen Regelsatz für die sogenannte leichte Sprache reingeben und die Sprachmodelle versuchen dann eben diesen Regelsatz, soweit wie es eben möglich ist, anzuwenden auf den Text und den Text nach diesen Regeln zusammenzufassen. Das ist nicht immer gut, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Aber auch das eine wahnsinnig große Verbesserung, wenn es selbstbestimmt von den Leuten so eingesetzt werden kann, weil sie damit einfach Zugang zu Inhalten bekommen, den sie vorher nicht hatten. Mir persönlich in meiner Arbeit hilft es auch extrem sehr. Ich programmiere sehr viel und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man blind ist, dann ist es relativ schwierig, einen Überblick über so eine riesen Codebase zu haben. Und ich kann mit meinem Screenreader, den ich zum Coden immer nur per Sprachausgabe benutze, also ohne Brailltext, immer nur eine Zeile gleichzeitig hören. Und diese Zeile muss ich mir dann quasi merken, um den Code drumherum zu erfassen. Das passiert dann alles im Kopf. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese Funktionen und Methoden zum Beispiel in diese Large Language Models reinstecken und eine Erklärung dafür bekommen. Oder ich kann mir die passende Funktion zu dem raussuchen lassen, was ich jetzt gerade machen möchte. Und das verschnellert meinen Arbeitsalltag extrem und es steigert letztendlich einfach die Produktivität und ermöglicht es mir wahrscheinlich auch in viel mehr Software-Teams wie alle anderen auch normal mitzuarbeiten. Das geht durch diese Technologien eben viel besser als vorher. Was wir auch machen können, neben diesen Sachen, ist, wir können das mit Online-Dingen verknüpfen, zum Beispiel mit einer Suchmaschine. Das hat OpenAI auch gemacht. Man kann da eine Bing-Suchfunktion benutzen und zum Beispiel nach bestimmten Sachverhalten fragen. Das sind häufig wirklich relativ einfach zu findende Informationen, also jetzt im Beispiel, die ich hier auf der Folie verwendet habe. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die noch nicht gut genug sind, um jetzt irgendwelche schwierigen Recherchen zu machen, aber gerade bei diesen einfachen Dingen erleichtern sie mir das Leben insoweit, dass ich nicht mehr selbst auf mit vielen Barrieren behafteten Websites gehen muss und mir da zwischen vielen anderen Informationen das Passende raussuchen muss. Das kriege ich jetzt einfach hier sinnvoll strukturiert, genau das, was ich möchte, kurz und bündig. Und das ist wirklich lebensverändernd. Das hat mir in diesem Jahr so viel beigebracht insgesamt, weil das einfach Recherchen sind, die ich ohne dieses Tool selbst einfach nicht machen würde, weil sie mir zu anstrengend sind. Und jetzt last but not least, für ganz viele Leute sind hier zum Beispiel auch so automatisiert generierte Untertitel extrem hilfreich oder vorgeschlagene Textvervollständigungen, die man zum Beispiel häufig benutzt. Gerade ersteres zum Beispiel, wenn man nicht hören kann, sei es durch eine Behinderung oder sei es eben temporär, wenn man gerade im Bus sitzt und keine Kopfhörer dabei hat. Da kann man dann eben einfach nachlesen und grob wissen, was denn da gesagt wurde. Und auch diese Sprecherkennung wird immer, immer besser. Das ist wirklich gut. Dieses Jahr wurde Whisper Version 3 veröffentlicht. Das ist das größte Open-Source-Spracherkennungsmodell, das es derzeit gibt. Und das hat im Deutschen so eine Fehlerrate von knapp 5%. Das klingt jetzt nicht perfekt, aber für viele Anwendungsfälle ist das wirklich ausreichend. Und jetzt hier nochmal kurz zum rechten Beispiel. Diese Textvervollständigungen sind für die Menschen hilfreich, die nicht besonders schnell oder besonders viel tippen können, weil sie dann einfach zu beanstrengend sind, wenn sie ihre Hände nutzen müssen zum Beispiel oder wenn sie anderweitig eingeschränkt sind und beispielsweise über eine Augen- oder Saugblaseschaltersteuerung ihre Geräte bedienen müssen. Das nimmt einfach viele, viele Hürden. So, haben wir die guten Sachen abgehakt. Jetzt kommen wir mal zu den Scheißdingen. Sorry, entschuldigt die Wortwahl. Aber das muss sein. Genau, bleiben wir mal kurz beim Thema Untertitel. Ihr habt sicher alle schon mal bei YouTube automatisch generierte Untertitel benutzt. Die sind irgendwie seit Jahren nicht besser geworden. Und in diesen beiden Beispielen, die sind beide aus Videos mit weit über 100.000 Aufrufen. Das heißt, die sind gesellschaftlich extrem relevant. Davon kann man halten, was man möchte, aber die sind es. Und die haben alle keine echten Untertitel und die haben eben nur diesen Quatsch, der hier KI generiert ist, der absolut unverständlich ist. Der hat keine Satzzeichen, kein gar nichts. Und es kann eben ganz, ganz häufig sein, dass diese Technologien irgendwo draufgeworfen werden, ohne dass sie funktionieren. Und es prüft auch niemand nach, ob sie in diesem Fall funktionieren. Das ist nicht gut und das müssen wir verhindern. Um da nochmal beim Ton zu bleiben. Es gibt natürlich nicht nur fehlerhafte Transkriptionen, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Es gibt auch generative Sprachausgabe. Das heißt, es gibt quasi ein KI-Modell, wenn man es so nennen möchte, das auf ganz vielen Stunden gesprochener Sprache trainiert wurde, indem man einen Text eingeben kann, aus dem dann ein gesprochenes Audio rauskommt. Ihr habt das sicherlich alle schon mal gehört. Die Qualität davon ist extrem gut, aber diese Modelle neigen alle dazu, falsche Informationen bzw. nicht existente Informationen in den Texten zusätzlich hinzuzufügen. Mir ist das persönlich schon mal passiert mit meinem Screenreader auf iOS zum Beispiel. Da gibt es sogenannte erweiterte Stimmen. Das sind auch solche Natural Voices, wie man sagt, oder Neural Voices. Und genau, da ist es mir schon mal passiert, dass aus einer 5 die 50.000 wurde. Und wenn ihr einen Vortrag von David Kriesel gesehen habt, wisst ihr genau, was dabei passieren kann. Oder um noch ein weiteres Beispiel dafür zu nennen, das Ganze ist natürlich auch weltentscheidend. Ihr könnt euch vorstellen, dass manche Menschen auf solche Spracherkennungssysteme zum Beispiel angewiesen sind und wirklich davon oder damit umgehen müssen, was diese Systeme ausgeben, wenn sie mit ihren Geräten interagieren. Und gehen wir mal davon aus, dass jetzt in den nächsten paar Stunden Covid-23 entdeckt wird. Dann wird das Siri in euren iOS-Geräten dieses Wort nicht verstehen. Das könnt ihr gerne im Anschluss an den Vortrag alle mal ausprobieren und es mal nach Informationen zu Covid-23 fragen. Ihr werdet immer Informationen zu Covid-19 bekommen, weil das das Einzige ist, wovon es gehört hat und es kann eben nicht mit neuen Dingen umgehen. Diese Bilderkennung, von der wir vorhin gehört haben, die macht auch Fehler. Ich habe mal versucht, das mit meiner Waschmaschine zu probieren. Ich habe gesagt, erklär mir doch mal, wie ich meine Wäsche wasche. Ich habe dann an der Waschmaschine was eingestellt, dem KI-Bildbeschreiber nochmal ein Bild davon zur Überprüfung gegeben. Der Bildbeschreiber hat gesagt, die Waschmaschine ist noch aus, weil ich was eingestellt habe, wusste ich, dass es nicht aus ist. Und dann hat sich dafür entschuldigt, dass es mir eine falsche Information gegeben hat und hat einfach weitergemacht, damit eine weitere falsche Information zu machen. Also jetzt hier in diesem Beispiel, im Zweifel wäre meine Wäsche kaputt, in anderen Fällen wäre da vielleicht noch was wesentlich Schlimmeres passiert. Auch diese Recherchen, von denen ich euch erzählt habe, ich sagte auch schon, die klappen bei kleinen Dingen, bei so großen, komplexen, schwierigen Dingen, da ist das doch relativ kompliziert. Es hat hier in diesem Fall für diese Beispielrecherche genau ein Beispiel von den geforderten 10 gefunden, aber es hat sich noch ein weiteres Beispiel dazu halluziniert. Das kommt nicht in den Quellen vor, wenn man danach sucht. Und Raul Krauthausen, der hier eben dieses zweite Beispiel ist, ist nicht blind, also nicht fällt nicht unter das Raster, unter das gefragt wurde, sondern der ist einfach eine sehr, sehr, sehr prominente Person in diesem Fall und der kam hier eben einfach dazu, es stimmte nicht. Was auch immer passieren kann, ist User Error. Ich stecke einen falschen Prompt rein, bekomme einen falschen Prompt raus. Hier frage ich, wie viel ein Döner reduziert ist um Prozentsatz. Die Antwort ist korrekt, es ist eine falsche Frage. So muss man mit sämtlichem Prompting aufpassen. So, Das sind jetzt so die oberflächlichen Fehler. Kommen wir mal zu etwas schwerwiegenderen. Diese Modelle werden auch dazu genutzt, um Inhalte zu moderieren. Das heißt, die entscheiden, was ich kommunizieren kann oder worüber ich sprechen darf. Der Bilderkenner zum Beispiel ist mittlerweile relativ berühmt dafür, copyrighted Materialien oder zum Beispiel blutüberströmte Inhalte einfach nicht zu beschreiben, weil das ist ja nicht ethisch, das zu tun. Und es schreibt mir damit eben auch vor, was ich persönlich für mich barrierefrei machen kann und was eben nicht. Aber auch in sozialen Netzwerken, wo diese Modelle immer häufiger eingesetzt werden, um eben über Inhalte zu bestimmen, zu richten, zu urteilen, wird das passieren. Oder auch in bestimmten Ton kann es mich persönlich einschränken und mir einfach verwehren, Dinge zu tun, die ich vielleicht ganz gerne würde. Dann, was man auch nicht immer unbedingt sieht, aber was auf jeden Fall immer da ist, ist Bias in diesen Modellen, also wirklich systematische Stereotypisierung von Menschen. Ihr habt sicherlich alle von diesen KI-Bildgeneratoren gehört, in die man einen Text eingibt und wo ein Bild rausfällt. Wenn man DALL-E 3 nach einem Bild einer blinden Person befragt, bekommt man in 6 von 6 Fällen einen relativ gut gekleideten blinden Mann, der eine dunkle Brille trägt. In einem Fall trägt er eine Augenbinde, was relativ unrealistisch ist. Aber in allen diesen Beispielen ist zum Beispiel der Blindenstock, der mit diesem Mann generiert wurde, in einem Handling, das absolut unnatürlich ist. Das liegt daran, dass diese Modelle einfach fehlerhafte oder beziehungsweise unvollständige Datensätze haben, in denen diese Menschen eben nicht repräsentiert sind. Aber die Modelle legen diesen ganzen Sachen auch so ein bisschen eine Doppelmoral zugrunde. Was bei blinden Personen kein Problem ist, das stereotypisch darzustellen, ist bei autistischen Personen dann auf jeden Fall ein Problem und das macht das Modell nicht. Das wäre natürlich auch die korrekte Antwort gewesen, zum Beispiel bei blinden Personen, wenn da keine ausführlichere Beschreibung ist. Aber so müssen wir immer darauf achten, gut, autistische Menschen möchte das Modell wahrscheinlich mehr schützen als blinde Menschen. Wer von beiden ist schutzbedürftiger? Komische Frage, aber das sind letztendlich Fragen, die immer wieder auftauchen, die zutiefst moralisch sind. Aber auch in den Sprachmodellen selbst sehen wir ganz viele Biases. Ich habe das versucht zu illustrieren, indem ich darum gebeten habe, mal Geschichten zu schreiben. Da muss man ganz, ganz viele kreative Entscheidungen zu treffen. Und ihr seht auf der Folie einfach mal ganz, ganz viele Dinge, die sich immer wieder wiederholt haben in diesen Geschichten. Also die gehörlose Person, um die es in dieser Geschichte geht, ist immer quasi einzeln und es kommen 2 Personen von extern. Es geht immer um Gebärdensprache, die wirklich sehr faszinierend ist für die beiden Leute. Es ist auch immer die Gebärdensprache, das ist weniger spezifisch, spielt sich immer auf einer ländlichen Region ab. Das basiert eben auf diesem statistischen Bias. Aber diese Modelle, das darf man nicht vergessen, sind letztendlich einfach nur statistische Papageien, wurde das Anfang des Jahres ganz, ganz häufig genannt. Genau, das sind soweit die Gefahren. Ich möchte euch hier nochmal kurz den Überblick zeigen auf dieser Folie. Genau, das sind viele, viele Gefahren, auf die wir auf jeden Fall achten müssen, wenn wir diese Modelle für uns einsetzen, sei es jetzt selbstbestimmt oder sei es, weil irgendjemand die irgendwo integriert hat. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass genau diese Dinge da passieren können und wir sie mehr oder weniger nicht kontrollieren können. So, aber jetzt schauen wir doch mal in den Reality-Check. Was macht die Welt jetzt gerade mit diesen Technologien? Ich sehe euch jetzt relativ schlecht im Vortragssaal, aber habt ihr schon mal von Accessibility Overlays gehört? Zeigt mal gern auf. Ich glaube, das sind ein paar ganz wenige. Genau darüber möchte ich euch was erzählen. Also, was machen wir, wenn wir feststellen, oh, da ist eine tolle neue Technologie, die ganz, ganz viel Potenzial hat, die wirklich ganz, ganz viele großartige Dinge macht. Wir gründen ein Start-up. Und diese Start-ups bauen dann sogenannte Overlay- und Content-Tools. Ich habe euch da mal ein paar mitgebracht. Da gibt es so ein ganz paar. Das hier sind wirklich nur ein paar. Es gibt wirklich, wirklich noch viel mehr. Und die haben alle so richtig schöne Namen. Accessibly, Userway, True Abilities, Equally AI. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn diese Unternehmen wirklich Technologie für die Menschen machen würden. Und die sagen das auch alle. Das ist deren Mission Statement. Wir machen die Welt barrierefrei. Wir machen es großartig. Wir sorgen dafür, dass alle Leute teilhaben können. So, jetzt schauen wir mal in die Demografik. Wie sieht es gerade aus? So bei Menschen, wer hat denn da das Geld? Menschen mit Behinderungen sind das wahrscheinlich nicht. Und die zahlen sowieso schon eine ganze Menge Disability Tax. Yay, was machen wir dann? Wir verkaufen es dem Staat oder Unternehmen, die sowieso schon ganz viel Geld haben. Und letztendlich sieht das dann so aus, dass so eins von diesen Startups irgendwie so eine tolle Software entwickelt. Unternehmen oder der Staat integrieren das dann in ihre Lösungen und diese Lösungen versprechen dann wirklich häufig One-Click-Lösungen zu sein. Also du integrierst das und schwupps, dein ganzes Zeug ist barrierefrei. Und wenn das dann da integriert ist, dann landet das am Ende bei den BürgerInnen und die müssen dann damit leben und die müssen dann eine staatliche oder Unternehmensleistung benutzen, die ohne dieses Hilfstool nicht mehr auskommt. Und jetzt habt ihr natürlich von all diesen Gefahren gesehen, diese Modelle sind nicht gut genug, um wirklich weltverändernde Barrierefreiheitsdinge zu machen, um wirklich alles bis auf den letzten barrierefrei zu gestalten. Und gerade wenn da viel zusammenkommt, dann können die das wahrscheinlich nicht. Und dann sollten wir mal hingehen und sagen, ja, das Produkt, was ihr da gerade anbietet, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Und letztendlich macht es die Barrierefreiheit nur viel schlechter. Aber diese Unternehmen sind natürlich gewieft, die wollen alle nur Geld verdienen. Das sind übrigens alle, die ich gezeigt habe, Multimillionenunternehmen, die auch sehr viel Venture Capital bekommen. Also da steht wirklich eine relativ große Industrie dahinter. Die slappen das weg. Also die zeigen das an und versuchen eben diese Kritik an deren Tools wegzufiltern aus dem Netz. Und leider sind die damit auch sehr, sehr erfolgreich. Es gibt mehrere Beispiele von sehr, sehr prominenten Menschen aus der weltweiten Accessibility Community. Hier auf der Folie seht ihr zum Beispiel mal die Website von Adrian Roselli. Das ist einer der weltweit renommiertesten Experten für digitale Barrierefreiheit, der zu Standards beigetragen hat und wirklich aktiv ist, auch auf seinem eigenen Blog. Der hat gesagt, das, was ihr hier macht, euer KI-Zeug, das ist ganz, ganz großer Mist. Hört auf damit. Das macht am Ende nichts barrierefreier und das sorgt auch nicht für mehr Inklusion. Und der wird jetzt verklagt, hat 30 Seiten Dokument zugeschickt bekommen, das an sich übrigens auch nicht barrierefrei ist. Da haben die Gerichte zum Beispiel auch noch eine ganze Menge Wissen aufzuholen. Oder hier noch das weitere Beispiel, da ist es tatsächlich durchgegangen vor einem französischen Gericht, dass hier eine französische Barrierefreiheitsberatungsagenturfirma angezeigt wurde von so einem Overlay-Vendor und tatsächlich dazu verdonnert wurde, eine große Strafzahlung für diese Firma zu leisten. So, alles nicht gut, alles ziemlich kacke. Wie sollte das denn jetzt am besten aussehen in der Zukunft, wenn wir so ein bisschen Regulation da reinbringen können? Ich habe das auch mal versucht zu visualisieren. Der Staat reguliert diese Barrierefreiheitstools und diese Tools werden nicht mehr dem Staat angeboten und wir bekommen stattdessen oder beziehungsweise die BürgerInnen bekommen direkt Zugang zu diesen, wenn es sie denn unbedingt braucht, denn meistens sind die natürlich schon in Geräte integriert, dazu gleich mehr. Aber ich sehe gerade, da ist auch noch so ein Fleck auf der Folie. Eigentlich sollte das hier so aussehen. Wir wollten eigentlich, dass dieser Kram Open Source ist und die Menschen tatsächlich auch nachvollziehen können, was für Kram sie da benutzen und tatsächlich auch selber Einfluss nehmen können auf die Dinge, die für sie hier von Relevanz sind. Genau, und wir haben funktioniert es wieder? Okay.
Feueralarm, da geht die PA aus.
Ah.
Der Tontechniker wird das fixen und dann.
Ich kann auch nichts in der Hand.
Nein. Du kannst mal probieren, aber.
Jo, nee, nee.
Okay.
Ich kann nur noch gehört. Sorry.
Sorry for the interruption. Es ist ein stiller Feueralarm. Ist aber alles gut. Und gleich geht's weiter. Aber es wird automatisch die PA runtergefahren, deswegen haben wir keinen Ton. Ja.
Die wird umgeschaltet, ob du den Brandmeister da dann Rückstag machen kannst, oder was man wissen
sollte. Wir warten kurz, gehen kurz in uns, lassen das Gesagte schon mal sacken und geht gleich weiter. Genau, wir überlegen da schon mal Fragen für die Q&A und genau, wir fragen die KI gleich, wenn es weitergeht. Hallo?
Jo. Vielleicht solltet ihr das für drüben auch nochmal wiederholen.
Ich versuche gerade noch den Kontakt zu
machen. Audio. Ne, der sieht uns ja alle. Alles gut. Weißt du, woher das kommt, dass der Feueralarm jetzt?
Weiß nicht. Jo, perfekt. Na, kannst du Bescheid geben, wenn du was warst. Das Star Trek
funktioniert. Gut, das Deck noch funktioniert.
Ja, das Deck wird dauerhaft funktionieren.
Ja, das Team läuft weiter, ja. Logisch. Ja. Nur auch ohne Ton. Was sagt der Feuermeister?
Der Haustechniker hat den Brandmeister informiert und jetzt warten wir.
Achso, okay, die müssen jetzt wieder einschalten.
Wir können nur abwarten, bis die Haustechnik hinkriegt.
Okay, ah, okay, verstehe. Gut.
Wir können da nichts dran ändern.
Was denkst du, wie lange dauert das?
Zwischen 2 und 10 Minuten, je nachdem. Irgendwann funktioniert es wieder. Mhm.
Gut.
Aber hatten wir hier schon auch das Problem? Ja, dann kann ich jetzt noch 4. Perfekt.
Ja, dauert kurz. Ja. Weiß man, wo der ausgelöst wird oder so? Weiß man nicht.
Nein. Ruf einfach an, falls bei dir irgendwas ändert.
Lalala.
Also ich habe einen kleinen Hinweis für den Stream. Es gibt hier wohl im Gebäude einen stillen Feueralarm, deswegen ist hier die Saaltechnik ausgefallen und wir müssen kurz warten, bis es weitergeht. ich mache dann gleich weiter, wenn es wieder funktioniert.
Jojo. Kannst vorkommen. Hier ist gerade ein stiller Feueralarm, deswegen ist hier gerade alles aus und der Ton ist aus. Deswegen müssen wir kurz warten. Ja, da ist irgendwie aus Versehen irgendwie ein Feueralarm ausgelöst worden. Deswegen haben wir gerade keinen Ton im Mikrofon und so. Geht wieder? Oh, geht wieder. Sehr gut. Ja, weiter geht's. Danke für eure Geduld. Sehr schön.
So, geht wieder. Prima. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Genau, also wir wollen letztendlich, dass die Menschen selbst darüber bestimmen können, wo diese Technologie bei ihnen eingesetzt ist und aus welchen Komponenten sie zusammengesetzt wird und wie genau sie funktioniert. Und das können wir eben nur, wenn diese Sachen letztendlich Open Source werden. Dass das nicht real sein kann, sein wird, das wissen wir wahrscheinlich alle selber und wir trauern dem alle hinterher. Aber zumindest eine Firma macht da irgendwie einen sehr, sehr großen Anfang und ich persönlich finde das gut. Davon kann man auch wieder halten, was man möchte. Und zwar ist das die große Firma mit dem Obst. Die integrieren schon seit vielen Jahren direkt in ihre Betriebssysteme, in ihre grafischen Oberflächen und ihre Bibliotheken und alles Mögliche eben diese Technologien und machen die Jahr für Jahr besser und nutzbarer für viele Menschen. Gerade dieses Jahr haben wir zum Beispiel sowas wie Live-Speech bekommen, dass Leute mit ihren Geräten, die quasi einfach, die in Zukunft wahrscheinlich ihre Stimme verlieren werden, diese mit ihren Geräten klonen können und dann einfach digital weiter benutzen können. Das ist für viele Menschen ein großer Gewinn und das ist on-device und wirklich nur on-request der Menschen. Also das ist wirklich eine selbstbestimmte Implementierung davon, wo die Menschen selbst dafür entscheiden können. Und das ist nicht sowas wie zum Beispiel diese Overlay-Tools, die die Menschen dann gezwungenermaßen nutzen müssen, die eventuell gar nicht funktionieren. Genau, jetzt kommen wir noch zu so ein paar abschließenden Learnings. Menschen sind faul und ableistisch. Na, sie sind dafür verantwortlich, was die KIs an Datensätzen gefüttert bekommen haben, was es so an Daten gibt. Menschen mit Behinderung wurden gesellschaftlich über quasi alle Zeit so weit ausgeschlossen, wie es nur geht. Menschen mit Behinderung finden quasi gar nicht statt. Ihr seht das hier bei dieser Konferenz nur mal als Beispiel. Es gab 3 Talks von Menschen mit Behinderung, bei denen mir die Behinderung bekannt ist, von über 100 Talks, die hier gehalten wurden, obwohl die Prävalenz von Behinderung in der Gesellschaft weit über 10% liegt. Also das ist hier schon wenig, aber hier ist es tatsächlich mehr als bei ganz, ganz vielen anderen Konferenzen. Und genauso sieht es eben auch bei diesen KIs aus. Die haben einfach nicht das Wissen, weil diese Repräsentation fehlt. Menschen, ist der Ton wieder weg? Scheinbar ist der Ton schon wieder weg.
Da ist er wieder.
Okay, diesmal nur kurz. Genau. Menschen, wenn sie KI-generierte Barrierefreiheit oder Bildbeschreibung vorgesetzt bekommen, werden die häufiger abnicken und sagen, ja, das ist schon gut, das stimmt alles, was da drin steht, und werden das nicht mehr prüfen. Dabei fällt ihnen meistens nicht auf, dass da vielleicht kleine Feinheiten nicht passen oder die man vielleicht umformulieren sollte, weil sie einfach letztendlich zu faul sind, da selbst Anpassungen vorzunehmen, weil ihnen vielleicht die Inklusion von Menschen mit Behinderung oder die Inklusion von mir persönlich relativ egal ist, wenn sie nur mal so ein Bild auf Social Media posten. Das ist nicht gut, aber das ist die Realität und deswegen müssen wir aufpassen, an welcher Stelle wir genau diese Sachen einsetzen. Wenn Inhalte schon digital barrierefrei sind, wenn die alle möglichen Standards folgen, wenn sie damit compliant sind, wenn sie vielleicht auch gut nutzbar sind, dann ist die letztendlich auch für diese KI-Modelle gut nutzbar. Und sie können mir dann somit selbst weiter als Assistenz dienen und ich kann die selbstbestimmt quasi dann einsetzen, wenn ich sie brauche. Genau. Sie kann mich dann individuell dabei unterstützen, bestehende Software zu nutzen, wie es eben ein anderer Mensch auch tun könnte. Bei den Bildbeschreibungen haben wir das als Beispiel gesehen. Ich könnte einen anderen Menschen bitten, mir zu sagen, beschreib mir das, wenn da eine Bildbeschreibung fehlt, und bekomme das eben auch von der KI. Ich kann die KI bitten, mir Dinge zu recherchieren, wozu ich auch andere Menschen bitten könnte. Und genau diese Aufgaben, was eben digital funktioniert, wird mir letztendlich eine künstliche Intelligenz, solche Sprachmodelle eben als Assistenz abnehmen. Die KI an sich wird niemals nicht ableistisch sein. Der Ton ist wieder weg. So, da ist er schon wieder. Die KI wird niemals nicht ableistisch sein. Der Zug ist abgefahren. Es gibt einfach keinen Datensatz, der Menschen mit Behinderung wirklich sinnvoll repräsentiert, der nicht diesen gesellschaftlichen Biases unterliegt, wo man irgendwie sagt, ja, eine Behinderung dafür, das ist ganz doll bedauernswert, das ist richtig schlimm, du musst darunter leiden. Das ist alles vollkommener Quatsch, aber genau das machen diese KI-Modelle eben auch, weil sie eben nur Zugriff auf diese Daten haben. Und es müsste sich so viel gesellschaftlich ändern, dass so ein Datensatz entsteht innerhalb der nächsten Stunden, innerhalb der nächsten Tage. Das wird nicht passieren und das wird auch in Zukunft immer weiter von diesen Modellen vorangetragen, egal was da irgendwer anders behauptet. Das wird einfach so kommen. Fast zuletzt, KI für Barrierefreiheit gehört einzig und allein in die Hände der behinderten Menschen, wenn es darum geht, Dinge barrierefrei zu machen und niemals nicht in die Hände der Content-Schaffenden oder der Firmen, die damit selber versuchen, Dinge barrierefrei zu machen. Denn Assistenz ist kein Ersatz für Barrierefreiheit. Das war es noch nie. Ihr könnt euch das so vorstellen, ein Lokal ist nicht barrierefrei, wenn eine rollstuhlnutzende Person da gerne rein möchte, es aber ein paar Stufen gibt, aber die Person Assistenz hat, die sie vielleicht diese paar Stufen hochtragen kann. Das ist nicht selbstbestimmt, das ist nicht ohne Risiko, das wird immer mit Gefahren behaftet sein. Und auch wenn ganz, ganz viele Menschen ganz viele andere Dinge behaupten, KI ist nicht rechenschaftsfähig, wir werden sie nicht verklagen können bei diesen Fehlern, wir werden letztendlich mit all den Problemen, die sie hat und die sie uns macht und mit den vielen neuen unsichtbaren Barrieren, die zum Teil wirklich gefährlich sind, leben müssen. Das ist gefährlich, aber das ist die Realität. Und der Ton ist schon wieder weg.
Da tut uns leid.
So, genau. Das ist die Realität und das ist die Zukunft. Das war's. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr hier wart und ich freue mich jetzt auf eure Fragen.
Sehr, sehr interessant. Casey, herzlichen Dank für deinen interessanten Vortrag. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, wir haben noch Zeit für Fragen. Bitte nutzt die Mikrofone. Wir haben hier eins, da eins, da eins, da eins. Vier Stück gibt's. Genau, wir starten mit Mikrofon Nummer eins, bitte.
Hi, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Du hast die in vor allem iOS eingebauten Accessibility-Optionen sehr gelobt. Und hast es im Vortrag, war das in zeitlicher Nähe zu Open Source. Ist das, was Apple da macht, Open Source?
Nein, leider nicht. Okay, es wäre gut. Sehr schön, wenn es das wäre. Vielleicht können wir eine Petition starten, dass die das Open Source machen.
Klingt fantastisch.
Gut, wir fangen. Mikrofon Nummer drei, genau.
Danke. Also erstmal danke für den tollen Vortrag. Ich wollte fragen, das Problem mit dem Bias in den Grunddaten, das begegnet uns ja dauernd. Also die Daten im Internet sind rassistisch, ableistisch etc. Und du sagst, dass der Zug ist abgefahren, auch bei generierten Bildern. Ne? Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, da wieder einzugreifen in diese Basisdatensätze, die diese Large Language Models auslesen?
Ich glaube nicht, dass man wirklich in den Basisdatensätzen da was machen kann, aber diese Modelle haben natürlich alle die Möglichkeit, dass man sie prompten kann. Also was man vielleicht machen kann, ist, man kann ihnen explizite Instruktionen geben, bestimmte Dinge jetzt anders zu behandeln und zu sagen, ja, mach das mal diverser. OpenAI macht das zum Beispiel beim Thema Hautfarbe. Wenn man da einfach was Generisches fragt, dann wird das Modell immer häufiger mal so und so entscheiden. Aber das Problem dabei ist, je mehr man das macht, desto ungenauer werden die Modelle in ihren Outputs oder sie vergessen auch viele Dinge davon. Das heißt, es ist immer nur sehr begrenzt möglich, was man da einführen kann. Und was dabei auch passiert ist, dass die Modelle plötzlich nicht mehr über irgendwas anderes reden können. Das heißt, die spucken das dann einfach irgendwie immer random als Fakt aus. Was mir persönlich da relativ häufig passiert ist, dass sich die Modelle dafür entschuldigen, dass ich selbst blind bin, wenn ich eine Bildbeschreibung brauche und dazu sage, du musst ausführlicher sein, ich bin blind, weil das oft nicht funktioniert, wenn ich nur sage, du musst ausführlicher sein.
Dankeschön.
Okay, sehr interessant. Mikrofon Nummer 4, bitte.
Danke. Erstmal danke nochmal für den Vortrag. Es war super spannend. Und ich habe tatsächlich zum selben Thema nochmal eine Frage. Und zwar mich interessiert einfach voll deine Meinung dazu, weil ich mir oft denke, wenn ich so eine KI sehe und ich sehe zum Beispiel, dass da 10 von 10 Bildern Darstellungen von blinden Menschen einfach falsch sind, dann denke ich mir so, okay, wahrscheinlich habe ich selber sehr selten oder überhaupt keine Ahnung davon, wie man eigentlich richtig einen Blindenstock benutzt. Und da finde ich, ist so eine Chance davon, dass man so wirklich so in your face gezeigt bekommt, wovon man eigentlich keine Ahnung hat. Das muss man natürlich auch bereit sein anzunehmen und eigentlich auch schade, dass man das braucht. Aber ich merke irgendwie oft so, dass ich dann doch irgendwie nochmal so Alltagsprobleme von anderen Menschen vielleicht besser verstehe dadurch.
Du meinst jetzt durch den Vortrag, der dir gesagt hat, dass hier der Blindenstock falsch gehalten wurde, oder?
Ja, also genau, also es zeigt, finde ich, nochmal sehr plastisch, dass quasi einfach sehr viele Menschen das zum Beispiel nicht verstehen. Oder wenn man über so Rassismus am Flughafen redet und dann sieht quasi, dass die KI das falsch macht, dann sieht man vielleicht auch, dass es halt nicht nur die KI, sondern wahrscheinlich auch die Menschen vorher rassistisch geurteilt haben.
Es ist letztendlich einfach ein Abbild der Gesellschaft und es ist wirklich, wie du schon sagtest, in your face, vollkommen ableistisch. Sämtliche Ismen werden da in diesen Modellen wiedergegeben, reproduziert und eigentlich wollen wir das nicht.
Gut, Mikrofon Nummer 1 haben wir noch, bitteschön.
Ja, vielen Dank für den Talk. Was ich mich gefragt habe, gerade als du zu Beginn deine Erfahrung als Entwicklerin sozusagen geschildert hast, gibt es Research oder kannst du so Faustregeln nennen, mit denen wir, die jetzt nicht durch eine Behinderung irgendwie beeinträchtigt sind, quasi Praktiken etablieren können im Arbeitsalltag, um Codebasen zugänglicher zu machen für alle Menschen?
Ja, Clean Code und Kommentare. Das sind die wichtigsten Dinge. Also schreibt gut lesbaren Code, davon profitieren dann am Ende nicht nur ich, sondern wirklich alle Leute im Team.
Danke sehr.
Ja, danke schön. War ein gutes Schlusswort, glaube ich. Nochmal einen großen Applaus jetzt nochmal für Casey.